Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
Patu aufs Ohr. Hallo.
Hallo zusammen, hallo liebe Charlotte.
Hallo Sven.
Wir haben ja das letzte Mal besprochen, die Leber mit dem Primärtumor, dem hepatozellulären Karzinom. Aber ich habe ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass das hepatozelluläre Karzinom gar nicht der häufigste maligne Tumor in der Leber ist, sondern ein anderer Tumor. Und da gehen wir heute drauf. Los. Wir haben heute.
Jetzt hast du aber einen Spannungsbogen aufgebaut, Sven.
Ja, versuchen wir immer wieder. Wir haben heute die Histologie vorliegen von einem 74-jährigen Mann. Die klinische Diagnose und Fragestellung lautet: Tumor im Segment 3 der Leber, Zustand nach Rektumkarzinom, PT3, PN2A, L1V0, P0, R0, G2. Frage nach Metastase des Rektumkarzinoms und Frage nach vollständiger Resektion und Frage nach anderem malignen Tumor. Als eingesandtes Material haben wir dementsprechend bekommen 4,6 x 3,5 x 2,6 cm großes Leberteilresektat mit teils zarter Kapseloberfläche und teils relativ glatter Resektionsfläche. Die Kapseloberfläche unregelmäßig knotig, teils eingezogen. Auf den Schnittflächen unterliegen zur Kapseloberfläche ein scharf begrenzter 1,6 cm großer, überwiegend grau verdichteter, teils etwas gelblicher Tumor. Minimaler Abstand des Tumors zum Resektionsrand 0,8 cm. Ich möchte gleich hier zu der Makroskopie einen Begriff noch mal kurz näher erläutern. Das ist der Begriff der Leberteilresektats. Da ist so ein bisschen was Doppeltes, Gemoppeltes drin, nämlich ein Resektat ist immer nur ein Teil. Deswegen könnte man dieses Wort verkürzen auf ein Leberresektat. Das Teilresektat ist zu viel, ist doppelt gemoppelt. Gut. Makroskopie-Zusatz. Man hat also jetzt hier reichlich Querschnitte aus dem Tumor gemacht und natürlich auch Schnitte mit Bezug zur Resektionsoberfläche, die blau gefärbt wurde. Nämlich diese blaue Färbung, die sehen wir nachher auch noch in der Mikroskopie und können dann genau auf den Mikrometer genau sagen, wie weit der Tumor dann zu dieser blau markierten Resektionsoberfläche heranreicht. Charlotte, möchtest du einmal durch die Mikroskopie wieder durchführen?
Genau. Ich meine, vorher noch kurz sagen, das sind ja die klassischen Fragen Pathologie. Was ist das für ein Tumor, den man da rausgeschnitten hat und ist er vollständig draußen? Und dementsprechend gehört es natürlich dazu, dass man die jeweiligen Areale auch einbettet, also dass man den Tumor auch mit Bezug zur Absetzungsebene eben einbettet. Und wenn das nicht geht, weil die so weit entfernt ist, dass das nicht in einen Block kommt, muss man die halt separat natürlich einbetten. Und dann natürlich, das wurde ja auch in der Makroskopie auch gemacht, den makroskopischen Abstand eben angeben. Und wenn der Abstand schon mal 5 cm ist, kann man schon mal entspannt sein. Genau das ist es eben. Und was man eben dazu auch noch immer einbettet, ist einmal tumorfreies Lebergewebe, weil es immer auch dazu gehört, das tumorfreie Leberparenchym einmal zu beschreiben und einzuordnen nach dem Motto, ist da alles mit in Ordnung oder sehe ich noch sonst was für tolle Sachen am Lebergewebe?
Genau, man kann ja nämlich auch Läuse und Flöhe haben.
Genau. Also, wir gucken mal in die Histologie. Insgesamt wurde jetzt aus diesem Resektat, was ja so ein gut 4 cm groß war, wurden jetzt auch 4 Blöcke entnommen. Das ist repräsentativ und in Ordnung. 4 Blöcke, eben dreimal Tumor und einmal Lebergewebe. Dann hat man eine PARS-Reaktion gemacht vom Tumor und vom Lebergewebe nochmal eine EVG-Färbung und eine Eisenfärbung. So, und die Mikroskopie lautet: makroskopisch beschriebener Herdbefund zeigt Infiltrate atypischer epithelialer Zellen in überwiegend kribriformen, teils tubulären Wachstumsmustern. Die atypischen Zellen mit vergrößerten, pleomorphen Zellkernen, teilweise elongiert und aufsteigend bzw. stratifiziert. In den Drüsenlichtungen granulozytär durchsetzter Zellschutt. die atypischen Zellen in einem fibrösen bis desmoplastisch veränderten Stroma eingebettet, arealweise recht große Nekroseareale, teils eine unmittelbar subkapsuläre Lage. Im weiterhin eingebetteten Tumorgewebe auch Muzinabscheidungen mit frei darin flottierenden Tumorzellen mit gleichartiger Morphologie, insgesamt ca. 5% Anteil am Gesamttumor. Abstand der atypischen Zellen zur Tusche markierten Absetzungsebene minimal 0,6 cm. Das angrenzende Lebergewebe mit einer Steatose von schätzungsweise 5% der Hepatozyten. Im Bereich von Portalfeldern zum Teil lymphatische Infiltrate. Keine Faservermehrung in der EVG-Färbung. Kein Eisennachweis.
Ja, wunderbar. So.
Ja, Udi. Also wenn man das mal so durchgeht, das klingt ja auch ungesund, nicht wahr?
Das klingt ungesund und für den erfahrenen Mikroskopiker stellt sich hier auch schon ein guter Verdacht, nämlich wenn man nur dir zugehört hat, dann die gesamte Beschreibung des Tumors passt ja ganz gut. Ja, wenn man jetzt nicht wüsste, das kommt aus der Leber, dann wird es ganz gut passen zu einem kolorektalen Karzinom, nämlich deine Beschreibung. Dementsprechend lautet die Begutachtung, atypisches Keilresektat aus Segment 3 der Leber mit einem 1,6 cm großen Herd eines Adenokarzinoms, morphologisch passend zu einem kolorektalen Ursprung und hiernach vollständig exzediert mit einem minimalen Abstand zur Absetzungsebene von 0,6 cm. Des Weiteren Lungengewebe mit einer Steatose von 5% der Hepatozyten und geringgradiger chronischer peripotaler Entzündung ohne Fibrose. Kommentar, es folgen weiterführende Analysen und ein Nachbericht. Und wie schon beim letzten Mal, wenn wir früher, als es noch keine Immunhistochemie gab, hier hätte man wirklich den Fall auch die Tüte zugemacht und hätte gesagt, das ist eine Metastase von dem bekannten Rektumkarzinom, also kolorektalen Ursprungs. Aber heute haben wir die Möglichkeit, solche Diagnosen abzusichern und machen es dementsprechend. Deswegen haben wir ein Immunhistochemie gemacht, CK20, CDX2 und STAT-B2. Und Charlotte, möchtest du kurz berichten, was dabei rauskam? Nämlich um CK20, nämlich die Tumoren unterhalb des, im Gastrointestinaltrakt, unterhalb des Zwerchfells haben in der, exprimieren in der Regel CK20 und die Tumoren mit Ursprung oberhalb des Zwerchfells exprimieren in der Regel CK7. Deswegen haben wir hier CK20 gemacht. Schau doch den Bericht mal durch.
Genau, also CK20, wie du genau sagst, ist so typisch auch kolorektal, zusammen eben mit CDX2 und SATB2. Also im Grunde sind CK20 und CDX2 so die beiden Marker, die dann es gut machen. Man kann noch SATB2 dazu machen, so als dritter Marker für kolorektalen Ursprung. Und man bestellt ja dann diese Immunhistochemie, die man am nächsten Tag bekommt. Und wie man das jetzt auch erwartet, sind die Tumorzellen eben in der Immunhistochemie positiv markiert mit CK20, auch mit CDX2 und zwar alle durchgehend kräftig nuklear. Und es findet sich auch eine Expression von SATB2. Bei CDX2 sage ich das so mit durchgehend kräftig nuklear, weil es für CDX2 noch einen Score gibt, wie man das einteilen kann in negativ, schwach, mäßig oder stark positiv. Das geht danach, wie viel Prozent der Tumorzellen positiv sind und wie kräftig die Signalintensität ist, also die Farbintensität, weil das auch therapeutische Implikationen haben kann. In dem Fall haben wir es aber erstmal eigentlich nur gemacht, um zur Bestätigung, dass es eben intestinalen Ursprung ist. Jetzt ist es eben so, warum haben wir jetzt nur das gefärbt? Man hätte ja noch 100.000 andere Immunhistochemien machen können. So wie Sven das eben auch schon angedeutet hat, diese ganz normalen kolorektalen Adenokarzinome haben eine wirklich schon sehr klassische Morphologie. Wenn man die anguckt, sagen wir häufig, die haben einen schmutzigen Aspekt. Damit meinen wir, man guckt die an und alles ist ziemlich blau und dunkel und schädrig. Genau. Man hat wirklich im Vergleich zum Tumor große Zellkerne, also eine erhöhte oder das, also das Kern-Plasma-Verhältnis ist deutlich zugunsten des Kerns verschoben. Der ist, weil er so hyperchromatisch ist, sehr dunkelblau. Die Zytoplasmasäume sind schmal. Das bedeutet, das Ganze hat, wenn man von Weitem das anguckt, schon wirklich so einen dunkelblauen Aspekt. Und man hat in diesen Drüsen Lichtungen, je nachdem wie die wachsen, hat man ja also Tubuli, so wie Kringel, oder so kleine siebartige Muster, was man Kribriform nennt. Und in diesen Lichtungen hat man häufig kaputtgegangene Tumorzellen, also nekrotische Tumorzellen in Mischung noch mit Granulozyten. Und das Ganze macht auch so einen grisseligen Aspekt. Und das ist einfach so ein ganz klassisches Bild. Man guckt das an und weiß schon, na ja, das muss kolorektal sein. Das ist im Vergleich zu anderen Adenokarzinomen so schmutzig. Und andere Adenokarzinome sehen einfach so ein bisschen, ich sag mal, ordentlicher aus, ein bisschen
Die machen nicht so viel Nekrosen wie die Kolorektalen.
Genau, also das ist wirklich schon mal so ein typisches Bild. Und deshalb hat man sich jetzt in der Immunhistochemie so ein bisschen beschränkt und nicht noch irgendwie 5 andere Immunhistochemien noch dazu, mit dazu genommen.
Genau, das kostet ja auch alles Geld, belastet das Gesundheitssystem. Und wir können da natürlich alles Mögliche draufschütten, aber wie in der Medizin und auch in der Pathologie eben üblich, machen wir natürlich immer nur weiterführende Analysen mit Hirn und Verstand und schütten nicht einfach alles drauf nach dem Motto, alles Mögliche auch noch berücksichtigen. Wir gehen einfach immer differenzialdiagnostisch vor und hierbei reicht uns eine bestätigende Immunhistologie und damit können wir viel Geld sparen für alle.
Genau. Das heißt, wir kommen jetzt insgesamt zu der Einschätzung und sagen, atypisches Resektat aus Segment 3 der Leber mit einem 1,6 cm großen Herd eines kolorektal differenzierten Adenokarzinoms im Sinne einer Metastase des vorbekannten Adenokarzinoms des Rektum, hiernach vollständig exzidiert mit einem minimalen Abstand zur Absetzungsebene von 0,6 cm. Und da sieht man es auch mal, der Mensch in der Makroskopie hat ja den Abstand auf 0,8 Zentimeter ausgemessen und da sieht man eben dann, wie logischerweise im Grunde, dass man mit dem Mikroskop natürlich viel genauer ist und das dann genau mit 0,6 Zentimeter ausgerechnet hat. Sprich, man kann in der Makroskopie häufig nicht genau unterscheiden, ist das zum Beispiel Tumor, ist das Fibrose und so weiter. Und da sieht man eben, dass es eben auch zwischen der Makroskopie und Mikroskopie auch Divergenzen geben kann, was natürlich auch logisch ist. Ja, und was wir jetzt aber noch unten jetzt ergänzen als Kommentar ist, sollten molekularpathologische Analysen erwünscht sein, bitten wir um eine entsprechende Rückmeldung bzw. Anforderung, weil wir als Pathologen wissen wir jetzt nicht genau, wie geht's mit dem Patienten, mit der Patientin weiter, was ist da vielleicht angestrebt in der weiteren Behandlung, gibt es da irgendwie prädiktive Marker, die jetzt bestimmt werden sollen, wollen, wie auch immer und dementsprechend bieten wir das an und je nachdem, ob dann und was dann zurückkommt, machen wir die dann natürlich.
Also ich gebe dir vollkommen recht, also ein prädiktiver Marker an sich fällt mir jetzt hierzu in der Konstellation nicht mehr ein, sonst würden wir den ja sofort anfordern. Was wir aber nicht weiter wissen, in welchem Therapiestadium ist der schon, ist der noch in der leitliniengerechten Therapie oder muss man bei dem jetzt einen individuellen Heilversuch anstreben. Dafür wird sich zum Beispiel als molekularpathologische Analyse eine Sequenzierung des Tumors anbieten, um zu schauen, ob man hier noch Zielstrukturen findet, die nicht leitliniengerecht sind und sich für einen individuellen Heilversuch anbieten würden. Das ist dieser Hinweis für, braucht ihr weitere molekularpathologische Analysen, dann meldet euch bitte. Uns fällt nichts mehr ein, heißt es, was man hier jetzt leitliniengerecht noch machen kann an prädiktiven Analysen. Das ist das, was wir damit zum Ausdruck bringen wollen. Gut. So, und da muss man sagen, hier, das ist so, dass die kolorektalen Metastasen auch der häufigste maligne Tumor in der Leber ist. Wenn mal jemand eine Sonographie von der Leber anfertigt und findet da einen Tumor, der auch unscharf begrenzt ist, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit das eine Metastase eines, also nur nach der Wahrscheinlichkeit, die Metastase eines kolorektalen Karzinoms und nicht ein primärer maligner Tumor, wie zum Beispiel ein hepatozelluläres Karzinom der Leber. Und um das eben abzuklären, muss man, die Leber ist ja auch gut erreichbar über eine Biopsie,
muss man das bioptisch abklären und an uns schicken, damit wir hier die richtige Einschätzung machen.
Genau. Und das liegt natürlich viel auch an der Drainage des Darms. Also gerade Darm, Rektal geht ja sozusagen dann Blutversorgung direkt in die Leber und deshalb bleiben Lebermetastasen sozusagen so rektal dann gern in der Leber hängen.
Genau, kolorektal.
Das ist erstmal so der erste Ort, neben den regionären Lymphknoten natürlich.
Genau, das obere Rektum und das ganze Kolon trainiert eben das venöse Blut in die Leber und deswegen findet man da die ersten von Metastasen in der Regel in der Leber.
Ja, guti. Charlotte, ich glaube, den Fall haben wir auch ausgiebig vorgestellt und diskutiert. Mhm. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Folge.
Genau. Und wer mal Wünsche abgeben möchte zu irgendwelchen Themen, was wir mal gerne besprechen sollen, freuen wir uns über Rückmeldung an unseren neuen E-Mail-Adressen. sven.perner@pathopodcast.de oder komm, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Komm, und du bist christiane.kuempers@pathopodcast.de.
Gut, aber ansonsten stehen die E-Mails auch unten in den Shownotes.
Genau, falls wir uns jetzt doch wieder vertan haben.
Ja, genau, also ich bin ja schlecht mit sowas, aber was soll es? Ja, Sven, das hat Spaß gemacht. Bis bald.
Ebenso. Bis bald
und
wieder.
Tschüss. Bis bald an alle liebe Zuhörer und Zuhörer. Wir freuen uns immer übers Einschalten.
Genau. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.